Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Dieser Ausgabe begrüßt Sie heute ganz herzlich, Detlef Karg. Schön, dass Sie dabei sind. Wir blicken gleich in dieser Sendung zuerst nach Berlin auf den SPD-Parteitag, der Partei einen Neuanfang in vielerlei Hinsicht bringt. Auch erste Kritik an dem, was die Sozialdemokraten vorhaben, ist laut geworden. Danach beschäftigt uns das internationale Geschehen unter anderem mit einer Halbzeitbilanz des Weltklimagipfels. Und wir blicken nach Indien, wo erneut die dort verbreitete sexuelle Gewalt gegen Frauen zu einer Tragödie geführt hat. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. Abschließend gibt es hier dann das Sporttelegramm mit den Ergebnissen der Fußball-Bundesliga von heute. Die SPD geht aufs Ganze, nicht nur im Kurs innerhalb der Großen Koalition, auch in der Partei dürften sich neue Gräben auftun zwischen Linken und Realpolitikern. Vor allem soll mehr Geld für Bedürftige in die Hand genommen werden, was letztlich der Politik der schwarzen Null zuwiderläuft, die auch der SPD-Finanzminister Olaf Scholz weiter verteidigt. Von Hartz IV, einst vom SPD-Kanzler Schröder eingeführt und für viele eine Erfolgsstory von anderen verurteilt, will die Partei nun ganz weg. Und so wird der Aufbruch, den die SPD anstrebt, wohl eher in viele neue Konflikte führen. Unser Hauptstadtkorrespondent Frank Capellan fasst den zweiten Tag des Parteitags der SPD für uns zusammen.
Um 14.15 Uhr ist es vollbracht. Anke Rehlinger, neue Vizechefin der Partei, verkündet die Abkehr der SPD von Hartz IV.
Dann hat dieser Parteitag einstimmig das neue Sozialkonzept der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands angenommen und macht damit einen guten Weg.
Die SPD feiert sich. Lang anhaltender Applaus, als falle eine Last von der Partei ab. Ich will mich nicht immer am Wahlkampfstand entschuldigen und rechtfertigen müssen für Hartz IV, hat ein Delegierter eben noch in den Saal gerufen. Jetzt soll Schluss damit sein. Aus Hartz IV soll nach SPD-Vorstellungen ein Bürgergeld werden, das Arbeitslose ohne weitreichende Prüfung der Vermögensverhältnisse erhalten. Arbeitsminister Hubertus Heil ist zufrieden.
Wir sind und bleiben die Partei der Arbeit, der Zukunft der Arbeit, des Werts der Arbeit und der Würde der Arbeit. Wir bedanken Andrea Nahles ganz herzlich. Das ist ihr Vermächtnis, liebe Genossinnen und Genossen, an unsere Sozialdemokratie.
Nicht entschieden ist zudem, ob Leistungskürzungen für unter 25-Jährige, die nicht mit den Jobcentern kooperieren, wegfallen sollen. Zur neuen Sozialpolitik der SPD gehört eine Stabilisierung des Rentenniveaus. Angehörige sollen von Pflegekosten entlastet werden. Wir wollen nicht, dass Menschen zu Bittstellern werden, meint die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Ähnlich die neue Parteivorsitzende Saskia Esken.
Wir haben sozusagen den Stachel, den wir mit uns herumtragen, in Bezug auf Hartz IV, Hartz IV zu überwinden. Jetzt gerade im Moment einen bahnbrechenden Beschluss gefasst, das Sozialstaatspapier.
Co-Chef Norbert Walter Borjans spricht bereits von einem historischen Parteitag. Und Juso-Vorsitzender Kevin Kühnert, mittlerweile auch Parteivize, hat den Eindruck, als wäre manchen gar nicht klar, was die SPD da heute beschlossen hat.
Ich weiß gar nicht, ob das allen so klar ist. Das ist jetzt einfach nach 15 Jahren Hartz IV Selbstbeschäftigung einfach der Abschied davon gewesen. Das ist eine tiefe Versöhnung dieser Partei mit sich selbst.
Etwas weniger enthusiastisch gibt sich der Vorsitzende der Bundestagsfraktion Rolf Mützenich. Er stellt besonders heraus, dass die heutigen Sozialstaatsbeschlüsse vor allen Dingen auf die nächste Bundestagswahl zielen. Dazu zählt auch eine Kindergrundsicherung, in der alle Familienleistungen aufgehen sollen. Mützenich will aber den Eindruck vermeiden, als lasse die SPD nun alles hinter sich, was unter Gerhard Schröder beschlossen wurde.
Es ist nicht der Abschied von Hartz IV, sondern es ist eine Bestätigung, die ja auch Andrea Nahles in die Diskussion noch als Partei- und Fraktionsvorsitzende gebracht hat, dass wir auf der einen Seite, als wir den Koalitionsvertrag gegangen sind, das als Grundlage unserer praktischen Politik haben, dass wir aber mit dem Sozialstaatspapier vorausschauen wollten, dass wir eben auch sagen, klar, in den nächsten Wahlen wollen wir auch gerade mit der Sozialpolitik versuchen zu punkten. Und das ist genau auch die Aussage des Sozialstaatspapiers. Er geht darüber hinaus, was der Koalitionsvertrag sagt.
Saskia Esken wiederum will die Beschlüsse auch zur Messlatte für die nun in der kommenden Woche anstehenden Gespräche mit der Union machen. Gestern hatte die SPD beschlossen, die Anhebung des Mindestlohnes auf 12 Euro dabei zum Thema zu machen. Kevin Kühnert drängt auf zügige Verhandlungen.
Mir ist weniger wichtig, wann die Gespräche losgehen. Mir ist wichtig, dass sie einen klar definierten Anfang und ein Ende haben und dass sie nicht länger sind als die eigentlichen wirklichen Koalitionsverhandlungen es vor 2 Jahren mal waren, denn das wäre, glaube ich, nicht vermittelbar.
Wie heterogen die neue SPD-Spitze zusammengestellt ist, zeigt sich am Nachmittag bei der Wahl des Parteivorstandes. Der überwiegend linken Parteiführung stehen dort nun im Großen und Ganzen Befürworter der Großen Koalition gegenüber. Allerdings gelang Außenminister Heiko Maas und dem sächsischen SPD-Chef Martin Dulich der Sprung in das Gremium erst im 2. Anlauf. Familienministerin Franziska Giffey wurde auf Anhieb gewählt.
Soweit Frank Capellan, und mit den Beschlüssen der SPD befasst sich auch unser Kommentar hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Auch wenn so manche Forderung der Linken auf dem SPD-Parteitag abgemildert wurde, um den Koalitionspartner in Berlin nicht zu sehr zu provozieren, so ließ doch die erste Kritik aus der Union nicht lange auf sich warten. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer, die gestern noch eher leisere Töne anschlug, sagte heute sehr klar, dass sie das Klimapaket nicht nachverhandeln werde. Auch eine der Forderungen des SPD-Parteitags. Ganz laute Kritik kam heute darüber hinaus von einem, der in der CDU offiziell gar keine Funktion hat, aber als Hoffnungsträger für manche gilt, nämlich Friedrich Merz. Franka Welz beginnt ihren Beitrag aber zunächst mit einem anderen, gewohnt moderaten Vertreter der Union.
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, wie so oft der Mann für moderate Töne bei der CDU, rechnet nach der Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zur neuen SPD-Doppelspitze nicht mit einem Bruch der Großen Koalition. Günther sagte der deutschen Presseagentur, ein Führungswechsel sei immer eine schwierige Situation. Sein Eindruck sei aber, dass die besonnenen Kräfte in der SPD darauf hinwirkten, dass die Bundesregierung ihre Arbeit fortsetzen könne. Ein anderer sieht das dezidiert anders.
Wenn die Sozialdemokraten so weitermachen, wenn das aus dieser großen sozialdemokratischen Volkspartei eine Selbsthilfegruppe Kevin Kühnert wird, dann müssen wir uns die Frage stellen, wie lange kann das denn noch gut gehen?
Meldete sich Friedrich Merz aus Magdeburg zu Wort. Dort hatte er einem außerordentlichen Parteitag der CDU Sachsen-Anhalt gut zugeredet und sich Juso-Chef Kevin Kühnert, der ja gerade in die Parteispitze der SPD aufgestiegen ist, gleich mehrfach vorgeknöpft. Mit Blick auf die SPD fragte Merz sich etwa:
Leben die eigentlich noch in der Wirklichkeit dessen, was zurzeit in Deutschland, in Europa, auf der Welt passiert? Nehmen die das eigentlich noch wahr? Oder lassen die sich von einem Dauerstudenten, der noch nie in seinem Leben eigenes Geld verdient hat, so auf der Nase herumtanzen, dass die ganze Bundesrepublik Deutschland plötzlich in einen kollektiven Zustand der Unzurechnungsfähigkeit fällt?
Keilte Merz, derzeit ohne Parteiamt oder politisches Mandat, mit sichtlichem Vergnügen und badete geradezu im Applaus der Delegierten in Magdeburg. Neben Polemik hatte der CDU-Mann auch inhaltliche Kritik an der SPD im Gepäck. Etwa an deren Hadern mit Hartz IV und dem gerade bei der Union beliebten Mantra fördern und fordern.
Wenn sich die Sozialdemokraten von dieser Form jetzt sukzessive verabschieden, dann ist es deren Entscheidung und deren Sache. Aber das dürfen wir nicht mitmachen. Wir dürfen diesen Weg nicht mitgehen mit den Sozialdemokraten.
Oder auch am Parteitagsbeschluss der SPD über Nachverhandlungen mit der Union über die Regierungszusammenarbeit.
Jetzt bis hin zur Grundrente die Diskussion wieder neu aufzumachen. Ich lese da gestern Abend, dass das Finanzministerium und das Arbeitsministerium in Berlin Bedenken haben, ob man das denn so umsetzen könnte, wie das da vor einer Woche beschlossen worden ist. Ja, die Botschaft muss doch wohl völlig klar und eindeutig sein. Entweder wir setzen es so um oder es wird nicht kommen.
Zuvor hatte bereits CDU-Vize Thomas Strobel in der Stuttgarter Zeitung die so wörtlich übergroßen Nachverhandlungsfantasien der SPD als völlig absurd bezeichnet. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte es bereits gestern bei einer moderaten Mahnung belassen und die neue Doppelspitze zu einem klaren Bekenntnis zur Großen Koalition aufgefordert. Die scharfen Töne überlässt sie offenbar anderen. Und die zeigen, ein Ziel der Neuaufstellung der Sozialdemokraten, nämlich die bessere Unterscheidbarkeit, speziell von der CDU, könnte offenbar relativ problemlos erreicht werden. Denn die Konfliktlinien und Unterschiede werden auch von einigen auf der anderen Seite mit Feuereifer hervorgehoben.
Spannende Wochen liegen vor, SPD und Union, Franka Welz berichtete. Proteste, unzählige Beratungen und Workshops, die erste Hälfte des Klimagipfels ist verstrichen und es steht die zweite Woche an, in der hochrangige Politiker eintreffen werden und dann warten alle gespannt auf die Abschlusserklärung. Halbzeit in Madrid, unser Umweltexperte Georg Ehring ist für Sie vor Ort und hat uns diesen Bericht übermittelt.
Welch ein Kontrast. Gestern Abend demonstrierten in Madrid Zehntausende von Menschen für schnelle und durchgreifende Lösungen beim Klimaschutz. Und heute konzentrieren sich die Unterhändler bei der Klimakonferenz wieder auf das Kleingedruckte in den Ausführungsbestimmungen des Pariser Abkommens. Also auf Fragen wie die, in welchen Zeitabständen die Länder künftig ihre Ziele aktualisieren sollen. Li Shuo von Greenpeace Ostasien fordert von den Unterhändlern in Madrid, dass sie auch die großen Fragen in den Blick nehmen, die die Demonstranten von Fridays for Future bewegen. Gestern Abend hatten wir auf den Straßen von Madrid eine Demonstration, die man schon historisch nennen kann. Und das hat gezeigt, dass der Klimanotstand nicht unbemerkt an den Menschen auf der Straße vorbeigeht. Die Klimakonferenz muss ein klares und starkes Signal liefern, das zeigt, dass politischer Wille da ist, die tiefe Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu überbrücken. Doch in der ersten Woche standen technische Fragen zur Umsetzung des Pariser Abkommens ganz im Mittelpunkt. Ergebnisse gab es noch nicht, die sollen die Umweltminister in der nächsten Woche aushandeln. Die Unterhändler auf Beamtenebene haben die Alternativen hierfür herausgearbeitet. Nun sind Entscheidungen gefragt. Beobachter rechnen durchaus mit Ergebnissen. Madrid könnte damit als die Konferenz in die Geschichte eingehen, in der der Rechtsrahmen für den Klimaschutz vollendet wurde. Fraglich ist noch, ob auch ein politisches Signal von der Konferenz ausgeht. Die Demonstranten auf den Straßen von Madrid fordern ehrgeizige Klimaziele, die sich an der Wissenschaft orientieren. Die deutsche Chefunterhändlerin Nicole Wilke gießt etwas Wasser in den Wein.
Prozesse in Staaten, wie sozusagen der nationale Beitrag aussieht, das sind ja nicht sozusagen Prozesse, wo jemand mal eben sich eine Zahl ausdenkt, sondern dazu bedarf es eines langen Diskussionsprozesses. Dazu müssen wissenschaftliche Analysen gemacht werden. Dazu muss sozusagen eine Regierungsmeinung geformt werden. Wir kennen das aus den deutschen Prozessen, das dauert ein wenig. Und insofern erwarte ich nicht, dass Staaten hier sozusagen dann aufgrund der Diskussion, die stattfindet, dann neue Ankündigungen machen.
Eine Stufe darunter könnte es jedoch auch in Madrid Ergebnisse bei den Klimaambitionen geben.
Aber was Staaten tun können, ist anzukündigen, dass sie etwas tun werden im nächsten Jahr und dann eben bis zur COP im nächsten Jahr dann mit einem besseren Beitrag kommen.
Mit Spannung wird darauf gewartet, wie sich in der kommenden Woche die Umweltminister vor allem der großen Industrie- und Schwellenländer positionieren. Ursula von der Leyen, die neue Präsidentin der EU-Kommission, hat zur Eröffnung der Konferenz bereits angekündigt, dass die Europäer einen solchen Prozess beginnen wollen. Die Kommission will ihren Vorschlag dafür noch während des Gipfels in der nächsten Woche vorlegen.
Georg Ehring informierte und Sie haben es gehört. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird in Madrid erwartet. Sie, die ja der Europäischen Union den Green Deal verordnen will und sich bereits ersten Schwierigkeiten bei diesem Projekt gegenüber sieht. Derzeit macht sie Station in Äthiopien und setzt mit dieser ersten Auslandsreise im neuen Amt ebenfalls ein Zeichen. Afrika soll mehr im Fokus der EU stehen. Aus Addis Abeba meldet sich Karin Bensch.
Lächeln, Hände schütteln, freundliche Worte wechseln. Vor Kameras und Mikrofonen empfing der Chef der Afrikanischen Union, Moussa Faki, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Die beiden sind sozusagen Amtskollegen. Von der Leyen vertritt die 28 EU-Mitgliedstaaten, Moussa Faki alle 55 afrikanischen Länder. Trotz vieler Probleme hat Afrika in den Bereichen Wirtschaft und Politik große Fortschritte gemacht, sagte Moussa Faki.
L'Afrique qui a fait des progrès dans son intégration économique et politique.
Damit meint er vor allem die afrikanische Freihandelszone, die beschlossen ist und in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll. Mit rund 1,2 Milliarden Menschen wäre sie etwa dreimal so groß wie die Europäische Union. Der weltweit größte Binnenmarkt könnte riesige Chancen eröffnen. Für Afrika, aber auch für Europa. Und genau das ist ein Grund dafür, dass EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ihre erste außereuropäische Dienstreise nach Afrika gemacht hat. Es ist der Kontinent mit den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Ein Kontinent mit immensem Ehrgeiz und vielen Hoffnungen, aber auch mit großen Bedürfnissen, sagte von der Leyen in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba auf Englisch.
The continent hosting the world's fastest growing economies. A continent with immense ambition and aspirations. But also with immense needs.
Die EU ist größter Handelspartner Afrikas und gleichzeitig wichtigster Geldgeber für Entwicklungshilfe und Direktinvestitionen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach sich für eine enge Partnerschaft mit der Afrikanischen Union aus. Sie betonte, es solle eine gleichberechtigte Partnerschaft sein. Das Ziel ist, Lösungen zu finden, die Europäern und Afrikanern gleichermaßen dienen, sagte von der Leyen.
Together we can find solutions that work for Africa and for Europe alike.
Gemeinsame Probleme? Davon gibt es einige. Zum Beispiel der Klimawandel. In Afrika kann man die Folgen schon heute vielerorts deutlich sehen. Einerseits breiten sich Wüsten immer weiter aus, andererseits gibt es immer häufigere und immer heftigere Überflutungen. Auch der islamistische Terrorismus ist ein großes Problem, das man sowohl in Europa als auch in Afrika kennt. Ein weiteres gemeinsames Projekt ist die Migration. Damit weniger, vor allem junge Afrikaner, ihre Heimatländer verlassen, weil sie bei sich zu Hause durch Konflikte, Armut und Hunger keine Perspektive sehen, sollen vor Ort die Schulbildung und Ausbildung verbessert werden und neue Jobs geschaffen werden. Äthiopien ist so ein politisch aufstrebendes Land in Afrika. Um es zu unterstützen, kündigt der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen Finanzhilfen in Höhe von 170 Millionen Euro an. Bei einem Treffen mit dem äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed lobte von der Leyen das Ende der jahrzehntelangen Feindschaft zwischen Äthiopien und dem Nachbarland Eritrea. Dafür hatte sich der äthiopische Ministerpräsident maßgeblich eingesetzt. Und dafür wird Abiy Ahmed am kommenden Dienstag mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Es ist die richtige Entscheidung Europas, mit Afrika zusammenzuarbeiten, sagte Abiy.
I think that's the right decision for Europe. This is the right priority to work with Africa.
Die erste außereuropäische Dienstreise von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, sie sollte das Signal setzen, die EU sieht Afrika. Man will offenbar langfristig weg von der Entwicklungshilfe und hin zu einer Wirtschaftsbeziehung. Es bleibt zu hoffen, dass davon nicht nur die afrikanischen Regierungen profitieren, sondern eine bessere Zukunft auch bei den Menschen in Afrika ankommt.
Karin Bench war das. Das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump ist unumkehrbar geworden. Wie erwartbar hat das Weiße Haus als eine der Regierungseinrichtungen nun die Beteiligung an dem Verfahren abgelehnt. Der Präsident gibt sich unterdessen betont gelassen und widmet sich demonstrativ ganz anderen Themen, wie etwa Toilettenspülungen, wie Katrin Brandt zu Beginn ihres Beitrags schildert.
Für Donald Trump ist die Welt offenbar in Ordnung. Bei einem Treffen mit mittelständischen Unternehmen feierte er gestern den großen Zuwachs an Arbeitsplätzen als Erfolg seiner Regierung und kündigte an, weitere Umweltauflagen zu streichen. Er fragt sich zum Beispiel, wie sinnvoll es ist, in Duschen und Toiletten Wasser zu sparen. Sicher gäbe es Wüsten, aber
for the most part, you have many states where they have so much water that it comes down, it's called rain.
In manchen Staaten haben sie so viel Wasser, das runterkommt, man nennt es Regen, sagte Trump und machte auch seine Abneigung gegen Energiesparbirnen deutlich. Man sieht dadurch orange aus. Ich will nicht orange aussehen. Hat das schon jemand bemerkt? Dieses Land müsse wieder zurück an die Arbeit. Das ist Trumps Botschaft an seine Anhänger und Wähler. Und so argumentiert auch Trumps Rechtsberater Cipollone in einem Schreiben an den Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses. Das Amtsenthebungsverfahren entbehre jeder Grundlage und sei Zeitverschwendung. Und deshalb werde das Weiße Haus auch keine Vertreter zu den nächsten Anhörungen schicken. Damit dürften die Demokraten auch nicht gerechnet haben. Sie sitzen jetzt übers Wochenende zusammen und planen ihre Strategie für die nächsten Tage. Am Montag wird sich der Justizausschuss treffen, um die formellen Anklagepunkte gegen Trump zu formulieren. Der Vorwurf, er habe sein Amt missbraucht, indem er eine ausländische Regierung dazu bringen wollte, gegen einen politischen Gegner zu ermitteln, um so seine Wiederwahl zu sichern. In der Anklageschrift könnte es also um Behinderung der Justiz, Behinderung des Kongresses und um Bestechung gehen. Am nächsten Donnerstag soll die Vorlage fertig sein, sodass das Abgeordnetenhaus noch vor Weihnachten abstimmen könnte. Dort haben die Demokraten eine Mehrheit, die Zustimmung ist also sehr wahrscheinlich. Die Anklage wird dann an den Senat weitergeleitet, wo eine Art Gerichtsverfahren stattfinden wird. Dort haben die Republikaner eine Mehrheit, Donald Trump rechnet also damit, dass er dort fairer behandelt wird und dort wird er sich auch von seinen Anwälten verteidigen lassen. Um Trump am Ende aus dem Amt zu entheben, müsste eine Zweidrittelmehrheit des Senates dafür stimmen. Im Moment aber lassen die Republikaner keinerlei Neigung erkennen, sich gegen ihren Präsidenten zu stellen. Am Ende des Verfahrens, am Ende der Hexenjagd, wie er es nennt, dürfte Donald Trump also im Amt bleiben, was ihm im nächsten Herbst die Wähler in Scharen zutreiben könnte. Die Demokraten und mit ihnen ihre Sprecherin Nancy Pelosi wären also auf ganzer Linie gescheitert. Ob sie es dann bedauern würde, dieses Verfahren losgetreten zu haben, wurde Pelosi bei CNN gefragt.
No, this isn't about politics at all.
Nein, hier geht es nicht um Politik, hier geht es um Patriotismus, um Zusammenarbeit und darum, unseren Amtseid zu ehren. Ein bitterer Tag wäre es dennoch für sie.
Aus Washington war das Katrin Brandt. Worte versagen, wenn man die aktuellen Ereignisse in Indien schildern und einordnen muss, so wie wir in dieser Sendung. Darum machen wir es kurz. Eine Frau, Opfer einer Vergewaltigung, geht am Donnerstag als Zeugin zum Gericht und wird dann auf offener Straße von ihren Peinigern und deren Kumpanen mit Kerosin übergossen und angezündet. Aus dem ARD-Studio in Neu-Delhi meldet sich Silke Dietrich.
Die junge Frau war noch in ein Krankenhaus in die Hauptstadt Neu-Delhi geflogen worden, aber die Verletzungen waren zu schwer. Mindestens 70% ihres Körpers waren verbrannt. Vor dem Safdarjung-Krankenhaus in Neu-Delhi stehen nun die Reporter. Der Bruder der jungen Frau steht mit dem Rücken zur Kamera und gibt der indischen Nachrichtenagentur ANI ein Interview.
Yogi Sarkar, Modi Sarkar, koi bhi Sarkar ho.
Wir verlangen jetzt nur noch eins, sagt er. Unsere Schwester lebt nicht mehr. Nun sollen auch die 5 Schuldigen sterben. Fünf Männer wurden festgenommen, die junge Frau angezündet haben sollen. Darunter seien auch 2 der mutmaßlichen Vergewaltiger, die zuvor auf Kaution freigekommen waren. Die 23-Jährige hatte sich getraut, ihre Vergewaltiger anzuzeigen und war gerade auf dem Weg zum Gericht, als sie angegriffen wurde. Wir sind sehr oft bedroht worden und uns wurde gesagt, dass wir die Anzeige zurückziehen sollen, sagt der Vater gegenüber indischen Fernsehreportern. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Wir wollen, dass die Täter so schnell wie möglich gehängt werden. Das haben diese Woche auch hunderte Demonstranten gefordert, die im ganzen Land auf die Straßen gegangen sind. Wir wollen Gerechtigkeit, haben die Männer und Frauen in Neu-Delhi gerufen. Und aus Sicht der Demonstranten sei die erfüllt, wenn die Täter umgebracht würden. Zwar sind die Strafen für Vergewaltiger in den letzten Jahren erhöht worden. Wenn das Opfer stirbt, können die Täter zum Tode verurteilt werden. Das war auch der Fall bei der brutalen Gruppenvergewaltigung vor 7 Jahren, die weltweit Schlagzeilen gemacht hatte. Allerdings sind die Todesurteile bis heute nicht vollstreckt worden. Auch im indischen Parlament waren die Vergewaltigungen diese Woche ein großes Thema mit drastischen Forderungen von einigen Politikern. Die Täter sollen kastriert werden, war einer. Die Parlamentsabgeordnete Jaya Bachchan hatte noch einen anderen.
Meine Suggestion, I know it's a little harsh.
Bringt die Täter unters Volk, wo sie dann gelyncht werden.
Lynchjustiz für Vergewaltiger in Indien. So aufgeheizt ist die Stimmung in dem Land, Silke Dietrich informierte. Und damit zu unserem letzten Thema. Die Stadt Prešov im Osten der Slowakei werden hierzulande nur wenige kennen. Dort hat sich in einem Hochhaus eine Gasexplosion mit verheerenden Folgen ereignet, wie Peter Lange schildert.
7 Menschen haben ihr Leben verloren, ein Bewohner wird noch vermisst, so die Feuerwehr am Vormittag. 40 Menschen erlitten größtenteils leichte Verletzungen. Die Brandbekämpfung war für die 115 Feuerwehrleute eine Herausforderung. Es war unmöglich, bis nach oben zu gelangen, sagt Einsatzleiter Jan Goljasch, denn das Treppenhaus war eingestürzt, daher wurden die obersten 3 Stockwerke nur von außen gelöscht. Auslöser der Katastrophe war gestern gegen Mittag eine heftige Gasexplosion, bei der sogar in der Nachbarschaft zahlreiche Scheiben zu Bruch gingen. Slowakische Medien berichteten, dass es vor dem Haus Bauarbeiten gab. Eine Bewohnerin erzählte einem Fernsehreporter, ich bin runter zu den Arbeitern und habe ihnen gesagt, hier ist etwas nicht in Ordnung. Es riecht überall nach Gas. Sie meinten, es sei alles unter Kontrolle. Ich bin dann nach Hause, habe mich nach dem Nachtdienst hinlegen wollen und dachte noch, hoffentlich geht nicht alles in die Luft. Und dann ist es geschehen. Die oberen 4 Etagen des Hauses sind völlig zerstört, die übrigen schwer beschädigt. Ein Teil des Daches fehlt. Gestern bestand auch die Sorge, dass das Gebäude völlig einstürzt. Nun soll geprüft werden, ob das Haus saniert werden kann oder abgerissen werden muss. Die Stadtverwaltung steht nun vor der Aufgabe, für Dutzende viele Familien Ersatzwohnungen zu finden. Die meisten Betroffenen kamen in der ersten Nacht bei Freunden und Verwandten unter. Die Regierung in Bratislava will möglichst rasch helfen, so Ministerpräsident Peter Pellegrini, der sofort zum Unglücksort gefahren war. Wir haben vereinbart, dass gleich am Montagmorgen auf das Konto der Stadt Preschow die erste 1 Million Euro gezahlt wird. Damit wird die Stadt alles Notwendige finanzieren können.
Soweit der Bericht von Peter Lange, und bei mir im Studio ist nun mein Sportkollege Raphael Späth mit dem Sporttelegramm und den Ergebnissen der Fußball-Bundesliga.
Genau, und wir starten mit dem Topspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München. Das Spiel hielt, was es versprach, Spannung bis zum Schluss. Am Ende gewann Tabellenführer Mönchengladbach durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit mit 2:1. Stefan Kaußen.
Bayern eine Stunde dominant, aber nach dieser Niederlage 7 Punkte hinter dem Tabellenführer Mönchengladbach. Das 1:0 von Perisic war viel zu wenig, gemessen an den großen Chancen für die Münchner. Und dann drehte plötzlich Gladbach auf und der Mann des Spiels heißt Rami Benzebaini. 1:1 nach einer Stunde per Kopf und in der Nachspielzeit mit einem berechtigten Foulelfmeter zum 2:1 für Gladbach.
Mönchengladbach bleibt also Tabellenführer, kann sich aber nicht vom Verfolgerfeld absetzen, weil auch der Tabellenzweite RB Leipzig gegen Hoffenheim mit 3:1 gewann. Thorsten vom Wege.
Business as usual bei den Leipzigern. 3:1 gewinnt man gegen die TSG Hoffenheim. Eine starke erste halbe Stunde brachte das 1:0 durch Timo Werner nach Doppelpass. Mit Schick schob er ein. Leipzig hatte da Chancen, fast im Minutentakt war drückend überlegen. Aber nach 30 Minuten hat einer den Stecker gezogen. Da kam Hoffenheim, hatte eine starke Phase und ein bisschen Pech, als Geiger nur den Pfosten traf. Nach der Pause das 2:0 für Leipzig. Wieder Werner, diesmal per Foulstrafstoß. Er selbst war gefoult worden. Und dann legten sie mit Konter nach. Sabitzer machte den Deckel drauf zum 3:0. Das 3:1 durch Piszczek war Ergebniskosmetik.
Neuer Tabellendritter ist Borussia Dortmund. Die Dortmunder erledigten ihre Hausaufgaben und schlugen vor heimischer Kulisse Fortuna Düsseldorf. Am Ende deutlich mit 5:0. Christian Schulze.
Von der ersten Minute an bestimmte Borussia Dortmund vor 81.000 Zuschauern das Geschehen. Doch tat sich im ersten Durchgang noch schwer, klare Chancen herauszuspielen. Kurz vor der Pause gelang jedoch noch die verdiente Führung. Kapitän Marco Reus traf aus kurzer Distanz. War Düsseldorf vor der Pause zumindest defensiv noch gut, wurden die Gäste im zweiten Durchgang wortwörtlich überrannt. Immer wieder spielte der BVB blitzschnell über die Außen. Und Hazard, Sancho, nochmal Reus und Sancho mit seinem zweiten Tor sorgten für den deutlichen Endstand. Von 5:0.
Ein Spieltag zum Vergessen, also nicht nur für Fortuna Düsseldorf, sondern auch für Rekordmeister Bayern München, weil auch der SC Freiburg gegen Wolfsburg mit 1:0 gewann und damit jetzt einen Punkt vor den Münchnern in der Tabelle steht. Julia Metzner.
Ein Jubiläumsspiel mit Happy End. Beim 300. Pflichtspiel als Freiburger Trainer jubelte Christian Streich ausgelassen über den 1:0 Heimerfolg gegen Wolfsburg. In einer lange ausgeglichenen und ereignisarmen Partie erzielte Jonathan Schmid per Freistoß in der 86. Minute das Tor des Tages. Wolfsburg war wieder einmal zu harmlos in der Offensive. Dem VfL lief dann die Zeit davon. Freiburg verteidigte den Vorsprung leidenschaftlich ins Ziel. Damit verpasst Wolfsburg den Sprung auf einen Europapokalplatz. Freiburg klettert am FC Bayern vorbei auf Tabellenplatz 5.
Ja, und mit Europapokalplätzen haben der FC Augsburg und Mainz 05 momentan wenig zu tun. Beide befinden sich nach 13 Spieltagen im unteren Tabellendrittel. Heute trafen die beiden Mannschaften dann direkt aufeinander. Mit besserem Ende für die Gastgeber aus Augsburg, berichtet Martin Raspe.
2:1 für die Augsburger heißt es nach 90 Minuten. Den ersten Treffer erzielten die Mainzer durch Öztunalis Distanzschuss in der 16. Minute. Marco Richter markierte dann kurz vor der Halbzeit den 1:1 Ausgleich. In der zweiten Hälfte ein zurückgenommenes Spiel von beiden Seiten. In der 65. Minute dann aber Elfmeterentscheidung nach Videobeweis durch Schiedsrichter Markus Schmidt. Niederlechner ließ sich die Chance nicht entgehen, machte das 2:1 und erzielte damit den Siegtreffer für den FC Augsburg.
Und momentan läuft die 8. Minute im Abendspiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Schalke 04. Dort steht es noch torlos 0:0. Ja, und dann noch Ergebnisse aus der 2. Bundesliga. Hannover 96 feiert im 8. Anlauf den ersten Heimsieg der Saison, gewinnt gegen Erzgebirge Aue mit 3:2. Aufsteiger Osnabrück klettert durch einen 4:2-Sieg gegen Kiel, zumindest vorübergehend auf Tabellenplatz 5. Und Greuther Fürth gewinnt gegen den VfL Bochum mit 3:1. Die Fußballer befinden sich kurz vor der Winterpause. Für die Wintersportler fängt die Saison gerade erst an. In Lake Placid finden momentan die ersten Weltcuprennen der SkeletonfahrerInnen statt. Die deutschen Frauen legen dabei heute den Grundstein für eine erfolgreiche Saison, berichtet Heiko Uhldörp.
Den vergangenen Winter hatten die deutschen Skeletonfrauen bei der Weltmeisterschaft in Whistler mit einem historischen Dreifachtriumph beendet. Und die neue Saison startete in Lake Placid mit 2 Podestplätzen. Ganz vorne Jacqueline Lölling. Die WM-Zweite fuhr in Lake Placid in beiden Läufen Bestzeit und hatte 24 Hundertstel Vorsprung auf die zweitplatzierte Österreicherin Janine Flock. Im Skeleton ist das eine kleine Ewigkeit. Weltmeisterin Tina Herrmann, die im Gegensatz zu den Vorjahren endlich mal verletzungsfrei durch den Sommer kam, verbesserte sich im zweiten Lauf noch um einen Rang und wurde Dritte.
Und mehr Sport gibt es dann ab 19.10 Uhr.
Vielen Dank, Raphael Späth. Und damit enden diese Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Mehr aus Politik und Zeitgeschehen gibt es hier wieder morgen um 13.05 Uhr. Am Mikrofon war Detlef Karg.